Fortsetzung.tv präsentiert. Das serielle Quartett.
All aboard! Herzlich willkommen zu einem Reunion-Podcast, kann man ja fast sagen. Das serielle Quartett hat sich nicht ganz in Urbesetzung, aber fast nochmal zusammengefunden. Wir wollen nochmal nostalgisch werden und haben uns eine nostalgische Serie dazu ausgesucht, nämlich Stranger Things von Netflix. Und ich begrüße dazu wieder unser Doppel-Jens-Duo. Mit wem fange ich denn an? Jens Meyer in Berlin immer noch, oder?
Richtig.
Und dann haben wir Jens Brausnitz, bist du von der Ostsee zurück?
Ja, zurück.
Zurück in Warschau. Und Harry List in Wien.
Hallo.
Mein Name Markus Ketzenowski in Düsseldorf. Und die Einleitung übernimmt heute der Kollege Jens Meyer.
Ja, vielen Dank, Markus. wir reden über Stranger Things, eine neue Netflix-Serie, die am 15.07. gestartet ist auf Netflix mit der ersten Staffel. Und ich habe ja, vielleicht kann man das so viel auch sagen, ich habe das ja so ein bisschen angestoßen oder vorgeschlagen, dass wir darüber sprechen wollen, weil ich das Gefühl hatte, dass da wirklich in den letzten Wochen schon so ein, ja, man benutzt das Wort gerne, Hype entstanden ist, dass ich einfach das Gefühl habe, da kommt man nicht drum herum, zumindest mal drüber zu sprechen. Und vielleicht kriegen wir mal ein paar hohe Abrufzahlen. Kann man das rausschneiden?
Endlich mal hohe Abrufzahlen.
Hat sich bei mir so ein bisschen dargestellt, dass ich bei Facebook schon relativ schnell, nachdem es gestartet war, das Gefühl hatte, dass so viele Menschen, die eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viel mit Serien oder überhaupt Filmen zu tun haben, gepostet haben, wie toll sie die Serie finden, wo ich sehr überrascht war, auch in der Anzahl her. Und da merkte man schon von Anfang an, dass da irgendwas liegt da in der Luft, irgendein Trend oder der sich da abspielt oder was auch immer. Und das hat sich ja fortgesetzt. Also die Serie wird ja besprochen, es wird darüber geschrieben, spekuliert, überall eigentlich, wo man hinschaut. Und deswegen denke ich, ist das schon wichtig oder gut, da einfach darüber mal zu sprechen. Genau, das war so ein bisschen der Grund. Die Serie spielt im Herbst 1983, um genau zu sein. Und zwar in einer kleinen US-Stadt in Indiana. Und letztendlich, kurz zusammengefasst, geht es darum, dass ein 12-jähriger Junge, Will Byers heißt er, verschwindet, nachdem er mit seinen Kumpels eben noch im Keller Dungeons & Dragons Rollenspiele gespielt hat. Und auf einmal auf seinem Nachhauseweg verschwindet er eben. Das Ganze beginnt dann erstmal mit einer typischen Suchaktion. Seine Mutter heißt Joyce, die wird gespielt von Winona Ryder. Die schaltet natürlich die Polizei ein. Es gibt eben, wie gesagt, eine große Suchaktion. Gleichzeitig machen seine drei Kumpels, die da heißen Mike, Dustin und Lukas, machen sich ebenfalls daran, ihn zu suchen auf eigene Faust, auf ihren BMX oder coolen Fahrrädern. Ich weiß, sind das BMX-Räder? Ich kenne mich da gar nicht so aus.
Na, ich glaube, das sind doch diese, wie heißt die nicht, Bonanza?
Bonanza.
Ah, okay, ja, Fischmob. Genau. Die machen sich eben selbst drauf. Und relativ schnell wird klar, eigentlich schon im Vorspann, dass irgendwie das keine natürliche Ursache hat, sein Verschwinden, und auch kein natürliches Verbrechen ist, wenn man da drauf spekulieren würde, sondern irgendwie ein mysteriöse Mächte am Werk sind. Wir haben am Anfang eine Art Labor gesehen im Vorspann, das ist jetzt, nehme ich mal an, kein Spoiler, bei dem ein Wissenschaftler irgendwas freigesetzt zu haben scheint und vor irgendetwas flieht und wie es aussieht, aber auch nicht entkommt. Und dieses scheint irgendwie mit dem Verschwinden zu tun zu haben. So viel vielleicht ganz grob zur grundinhaltlichen Voraussetzung. Viel wichtiger, und da werden wir bestimmt noch viel drüber sprechen, ist die Machart und der Stil der Serie, die eben 1983 spielt und auch wirklich vollkommen in einem Stil visualisiert wird, der eben einem typischen 80er-Filmästhetik entspricht. Wir kennen das schon so ein bisschen von J.J. Abrams in Super 8. Es ist wirklich dieser Spielberg-E.T.-Stil. Und was haben wir noch? John Carpenter darf man nicht mehr sagen, hatte Markus im Vorgespräch gesagt. Stephen King spielt da eine große Rolle, die auch würde ich sagen, viele Verfilmungen. Es sieht einfach alles genauso aus wie in diesem Film Die Goonies, Stand by Me. Und das ist wirklich ein ganz großes Ding. Die Musik natürlich auch in dem typischen John Carpenter-mäßigen Synthie-Style. Und es ist wirklich eine Retro-Serie im klassischen Sinn, die 80er wirklich für viele bis zum geht nicht mehr recyceln scheint. Zu guter Letzt will ich zumindest noch eine Sache sagen. Die Creator, die Schöpfer der Serie sind Matt und Ross Duffer. Das sind zwei noch relativ junge, 32 Jahre sind die alt, Zwillinge, die vorher relativ unbekannt waren. Also die wenigsten hatten, glaube ich, wirklich von ihnen gehört. Sie haben einen Spielfilm bereits gedreht, der hieß Hidden. 2015, habe ich noch nie gehört. Und sie haben als Autoren für die Serie Wayward Pines wohl auch einige Folgen beigesteuert. Ansonsten relativ ungeschriebene Blätter und sie haben wohl auch relativ lange gebraucht, um die Serie an den Sender oder einen Sender zu kriegen. Haben es dann aber eben doch bei Netflix geschafft. Und hier schließt sich vielleicht noch zuletzt der Kreis, was ich eben sagen wollte, fällt mir wieder ein. Für mich jedenfalls kam die Serie auch relativ unvorbereitet. Also ich habe irgendwie relativ kurz vorher erst erfahren, dass es diese Serie geben soll. Eine Kinderserie mit Winona Ryder war für mich, was ich so im Hintergrund hatte. Kinder-Mystery-Serie. Hat vielleicht.
Sesamstraße, aber das hat
Ja.
HBO gekauft, nicht Netflix.
Ja, was wollt ihr denn? Sie schreibt doch das Alphabet mal an die Wand in einer Szene.
Genau, und deswegen, ich habe es dann gesehen und dachte, naja, mal gucken, klar, Netflix will vielleicht auch noch ein bisschen jüngere Zielgruppen ansprechen. Letztendlich ist es wohl auch, wenn man das Genre festlegt, eben dieser 80er Retro-Style mit einem starken Mystery- und Horror-Appeal. sorry. Genau, und ja, kam dann relativ überraschend und gerade der Erfolg kam dann für viele, die da gar nicht mit damit gerechnet haben, doch auch sehr überraschend. So viel erstmal dazu, ich rede schon viel zu lange.
Ja, 80er geht doch immer. Das sehen wir doch, wenn so diverse Bands wieder auftauchen. Die Pet Shop Boys gehen nochmal auf große Stadientournee. Ich habe übrigens genau gerade das Gegenteil gerade noch gelesen, dass nachdem sie da die Duffer Brothers irgendwie 4 Folgen Wayward Pines geschrieben hatten, dass dann sofort innerhalb von einem halben Jahr hatten sie dann irgendwelche Erfolgsproduzenten davon überzeugt, ihr eigenes Serienprojekt dann in die Tat umzusetzen.
Okay, ich hatte es jetzt, glaube ich, gerade noch mal eben schnell bei Wikipedia nur überflogen. Wie immer dann anscheinend keine gute Quelle. Aber ich meine, ich hätte auch ein Interview mit Ihnen gehört, dass es schon ein bisschen länger war, aber auch nicht konkret. Und Sie haben, glaube ich, dann letztendlich so eine Art Trailer zusammengestellt, um wahrscheinlich, was ja auch für die Serie fast am wichtigsten ist, diesen Look and Feel zu kreieren. Ja, und habe es letztendlich dann geschafft, mit Netflix wieder 8 Folgen auf einen Schlag
Aus
zu
den Rippen
produzieren.
zu leiern.
Ja.
Und die zweite ist schon bestellt.
Ich
Also,
dachte, das ist eine abgeschlossene
nope, nope.
Limited-Series.
Es wird weitergehen,
Mein
genau dort, wo
Gott.
es aufgehört hat.
Auch das noch.
Also die Cliffhanger, die wir präsentiert bekommen haben, oder diese,
Ach, das sollte ein Cliffhanger
da
sein.
waren jede Menge.
Ja, fangen wir jetzt schon fröhlich an zu spoilern.
Nein,
Es waren
aber.
keine Logiklöcher, keine Logiklöcher, es waren Cliffhanger. Ja, aber das war doch dieses Typische, was aber jedem Horrorfilm noch am Ende kommen muss. Oh nein, die Gefahr ist doch noch nicht endgültig gebannt. Die Critters haben doch noch ein Ei irgendwo auf dem Baum
Ja.
hinterlassen,
Ah, danke für die
dass man sich
Critters.
halt die Möglichkeit eines Sequels dann nochmal offen hält. Und
Ja,
das
ich
hatte
weiß
ich
nicht,
eigentlich
ob sie es.
erwartet. Da dachte ich 5 Minuten vor Schluss, sowas muss ja jetzt auf jeden Fall noch kommen.
Ich weiß nicht, ob sie es gedreht haben in der Hoffnung, eins zu bekommen, oder ob sie es geplant hatten, weil sie schon wussten, dass sie eins kriegen.
Ja,
Also
oder
das.
ob es halt einfach Teil der großen Hommage war.
Nein, nein, Tatsache ist, es wird eine zweite Staffel geben. Es wird neue Charaktere zusätzlich geben, aber alle, die wir jetzt kennen, Sheriff, die Kinder, Also die Teenager und die echten Kinder werden weitere Rollen spielen in dieser Geschichte.
Die gleichen Rollen oder
weitere? Ja, ja, die gleichen Rollen. Also es so. Geht einfach weiter. Es ist wirklich ein Sequel.
Ich glaube, alles andere wäre auch dumm, wobei ich, also gerade wenn man sieht, wirklich, was das für, ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommt, was es für Reaktionen, ja, aber wirklich bei den, bei vielen Zuschauern hervorruft, eben dieses Nostalgische und ich glaube allerdings, dass am Anfang tatsächlich so eine Art Anthologieserie geplant war. Eben, dass das abgeschlossene Folgen, Staffeln eben sind, unter dem Motto Stranger Things, was ja irgendwie auch nachvollziehbar gewesen wäre, aber jetzt ist es wohl wirklich genau so, die Charaktere sind den Zuschauern ans Herz gewachsen, die Geschichte anscheinend auch und es geht weiter.
Ich habe auch mit so einer Anthologie-Ansatz spekuliert und ich fände den auch gut, wenn man, also ich meine, weil einfach die 80er da auch sehr viel hergeben und ich meine, wir können da jetzt unendlich lang drüber diskutieren, was alles hier geklaut oder geborgt oder persifliert oder eine Hommage bekommen hat. Aber ich meine, das Reservoir ist ja ziemlich endlos.
Also uns wäre Quatsch, weil es beschränkt sich gar nicht auf die 80er Jahre. Und ich meine, alle Filme sind in irgendeiner Form ein Remix. Warum jetzt ein so großes Fass aufgemacht wird, dass dieses Ding halt hier so das 80er Ding sein soll, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich möchte auch Spielberg an der Stelle direkt gleich ganz, ganz doll in Schutz nehmen. Also dessen Ästhetik ich nicht sonderlich kopiert sehe. Also vielleicht als Hommage ja, aber nur weil das Setting so amerikanische Vorstadt und Kids und die Bonanza-Fahrräder, das allein genügt mir nicht, um zu sagen, das hier wäre Spielberg. Also ganz klar hat man sich da stark dran angelehnt. Auch inhaltlich in vielerlei Hinsicht, aber das Ding steht auch durchaus auf eigenen Beinen. Also es ist mit seinem Genre-Mix, es gibt einige Szenen, die fand ich hervorragend, sehr gelungen, aber unterm Strich ist es für meine Begriffe ein auf 8 Folgen eben aufgeblasenes B-Movie oder B-Movie-Plot mit einer ausgezeichneten Besetzung. Vielleicht mit einer Ausnahme, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Wir ahnen es
vielleicht. Oder unglücklich, keine Ahnung, wie man das, da kommt, wie gesagt, das stellen wir mal noch zurück. Also ich finde, die Besetzung reißt unglaublich viel raus und das Production Design, Kostüme und Props sind einfach brillant gewählt oder gut. Und sonst könnte ich mir das genauso als dritte Staffel von Fargo vorstellen, so ein bisschen, ist nicht so weit davon entfernt. Also wäre nicht so abwegig und so 80er Jahre allein sind nicht sofort ein Erfolgsgarant, was man ja wunderbar leider an Halt and Catch Fire von AMC ablesen kann, das ja genauso in dieser Zeitspanne spielt.
Aber ohne Aliens. Und
aber ohne Aliens, okay, dafür mit Computern, das ist ja noch genauso nerdiges Thema.
Ich habe den Eindruck, dass man es ja nur auf diese Listen irgendwie so bei Movie Pilot oder bei Serien Junkies gibt es ja dann immer irgendwo rechts am Rand die Top-Trending-Serien oder irgendwas unserer Leser. Und das sind ja eigentlich zu 90% immer irgendwelche Genre-Serien, habe ich den Eindruck. Das ist immer irgendwie Science-Fiction, Fantasy, Horror, Zombies, irgendwas. Also man scheint es ja schwer zu haben mit einer, sag ich mal, ernsthaften Dramaserie, wo sowas alles nicht vorkommt, die irgendwie, ja, wie du sagst, einfach irgendwie Computerindustrie oder irgendwas zum Thema hat, da überhaupt irgendwie um mal wieder mein Lieblingswort zu verwenden, so einen Buzz überhaupt zu erzeugen, dass man da in so eine Trending-Liste überhaupt reinkäme.
Genau, also ich glaube, es sind auch wirklich weniger die 80er als dieses Crossover in Richtung Monster oder Mystery und das, was für sich alleine auch schlecht funktioniert, vielleicht ist es wirklich die Kombi, weil wenn man sich ansieht, wie toll oder beschissen das der Relaunch von Akte X gelaufen ist, das wäre ja genau deren Metier gewesen und so ein bisschen hat sich für mich zumindest auch diese Anfangsszene angefühlt, wie eine Akte X-Folge, so ein bisschen.
Auf jeden Fall, ganz klar, ja. Die Musik finde ich schon, auch wenn sie natürlich eben diesen Synthie-Style hat, mich hat das auch immer an Akte X den Einstieg erinnert, so ein bisschen.
Also ja. Die Musik war ja auch ein hervorragendes Mixtape, 80er Jahre Mixtape und 70er Jahre. Also das
es
war
ist
ja
das
auch
gleiche Mixtape wie jedes Mal und ich kann es nicht mehr hören. Also den Soundtrack fand ich fürchterlich, weil es so sehr an Cliff Martinez abgekupfert war. Also entweder und einerseits Drive angelehnt, andererseits wie bei The Nick und irgendwie eine Art Hybrid davon. Das ging mir total auf die Nerven.
Okay, Score. Du meinst jetzt den Score.
Ja, und ja. Natürlich hier.
Ich meine den Score
und früher, früher Carpenter, Assault und Precinct 13 und so. Ich dachte immer, wann kommt der Eiswagen um die Ecke, wenn dieser Score da so geschwind
ich fand die ausgewählten Songs gut. Ich mag daran liegen, dass es genau meine Musik ist und ich alles davon kannte, ausnahmslos alles. Und was die da im Auto hören, ich selber im Auto höre, obwohl ich 20 Jahre später, obwohl wir es jetzt 20 oder 30 Jahre später haben, aber ich fand das gut. Also ich hoffe, wir vermischen das da jetzt nicht, wenn wir Score, okay, kann man drüber reden, habe ich auch zu wenig Expertise, ehrlicherweise, um über jetzt die künstlerische Aspekte der Musik zu reden. Aber
wir müssen nur diegetisch von nicht-diegetisch trennen und fertig.
Ach je, wir wollen doch Leute erreichen, Jens. Wir wollen hier mal mehr Leute erreichen.
Ja. So diegetisch jetzt. Wir sind doch hier nicht bei
also
nicht
Score, sondern das. Also was die Schauspieler in den Szenen selber auch hören können, die Musik findet Harry gut. Und die Musik, die man als Soundtrack nur der Zuschauer hören kann, die findet Jens scheiße. So.
Okay, also aber, Jens. Aber auch hier ist es ja die Songs, die auch als nur Zuschauer hörbare Musik eingesetzt werden. Die gibt es ja auch noch.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, im Abspann hauptsächlich.
Ist das denn immer so, dass die Songs in der Szene dann auch von den Figuren zu hören sind?
Na, also bei diegetischer Musik.
Ja, ist das in dieser Serie so, dass die Songs immer, dass immer dann ein Radio
an ist? Nein, nicht oder? Ausschließlich, aber ich meine, es gibt halt Songs wie Should I Stay or Should I Go, die halt zentrale Szenen bringen, weil dieser Song dient ja unter anderem dazu, die Verbindung der beiden Brüder zu zeigen, weil wir wissen ja am Anfang noch nicht, wie eng sind sich diese beiden Brüder. Und in dieser einen Flashback-Szene kriegen wir das sehr schön präsentiert, ohne dass es ausgesprochen wird, sondern über den verbindenden Charakter der Musik, dass der ältere Bruder dem jüngeren Bruder was empfiehlt, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich auch einen älteren Bruder habe und dessen Kassetten maßgeblich meinen Musikgeschmack beeinflusst haben, weil ich es mir, vielleicht hat es mir nicht vorgespielt, aber ich habe es mir geklaut von ihm. Also insofern kann ich da eine gewisse kann ich da mitfühlen.
Ist auch eine der schönsten Szenen und da stört mich auch The Clash nicht in dem Zusammenhang.
Und
also das passt auch.
Thematisch der Song oder nur diese Zeile Should I Stay or Should I Go in das Thema der Serie passt, dieses Wechseln zwischen zwei Welten und also ich meine, das war einfach gut, fand ich, und passend. Und das habe ich an mehreren Stellen. Das war die beste Variante, bei anderen war es nicht ganz so. Es gab eine Coverversion von Heroes.
Von Peter Gabriel, bitteschön.
Ja, also ich meine, wir können jetzt jeden Song durchreden, aber ich meine, ich fand das nicht schlecht. Und ich meine, dass es zu mir, meinem Geschmack kompatibel war, hat halt das Ganze noch einmal für mich besser gemacht und nachvollziehbarer gemacht, als das in anderen Serien der Fall ist.
Das ist vielleicht hier auch, die Musik ist ja wirklich ein zentrales Thema auch bei der Serie. Und das ist vielleicht das Interessante, was du gerade eben gesagt hast, Harry, dass du sagtest, du kanntest eigentlich alle Songs, obwohl du nicht, selbst nicht aus der Zeit stammst. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, und das liegt, das, da komme ich dazu, dass es vielen Menschen, die vielleicht mit Popkultur sich schon lange und intensiv beschäftigen, ich nenne sie mal Nerds, auch eher genervt waren von der Serie, weil eben natürlich dieses 80er-Revival, so nenne ich es jetzt mal, seit schon relativ langer Zeit angeht und gerade Bands auch wie Joy Division und weiß ich gar nicht, diese ganze Nummer schon seit 10 Jahren und der Sound wieder aufkommt. Neue Bands, die auch in diesem Retro-Stil genauso spielen und viele sagen, es reicht jetzt einfach mal, nicht noch ein weiterer Retro-80er-Aufguss. Ne? Davon sind viele eher genervt auch. Das merke ich, weil ihr eben die Serien-Junkies und Co. Seiten genannt habt. Gerade hier in Deutschland, auch auf Moviepilot, das können wir auch bestimmt verlinken, gab es da auch einen eher großen Rant gegen die Serie, wo sich der Kollege darüber...
Reikenburghardt.
Genau. Verzeih mir, Reiko. Dass sehr darüber echauffiert hat und gesagt hat, es reicht jetzt mal. Der x-te Rückgriff auf die 80er, die auch schon ein Rückgriff auf die 50er waren und so weiter. Die Kollegen von Nerdcore haben sich auch in zwei Podcasts darüber extrem ausgelassen, vor allen Dingen im zweiten, sagen, es fügt überhaupt nichts Neues mehr der Sache hinzu, es ist alles nur noch Zitat.
Ja, das ist eigentlich das Problem, was ich mit dieser Serie hatte. Also es ist ja wirklich, ich habe das alles schon 20 Mal gesehen. Ich habe irgendwie keinen originellen Gedanken oder irgendwas gefunden. Also es sind ja schon sehr viele offensichtliche Zitate dann auch, dass einfach bestimmte Szenen aus 80er-Jahre-Filmklassikern einfach, ja, reinszeniert werden oder so. Also E.T. schreit es ja wirklich an jeder Ecke irgendwie, wenn da irgendwie drei oder vier Kinder auf ihren Bonanza-Rädern nachts durch den Wald fahren und hinten leuchtet der Vollmond, habe ich eigentlich nur noch gewartet, dass die Fahrräder jetzt vom Boden abheben und halt über den vor dem Vollmond dann dahin schweben.
Dafür lässt der E.T.-Stand-In halt einen Truck über sie fliegen, anstatt dass sie fliegen. Also die Szene war ja trotzdem und relativ ident, ne?
Ja, dann gibt's den Jungen, der halt einen Eindringling vor den Eltern in seinem Zimmer versteckt. Ist dann jetzt hier halt kein Alien, sondern halt diese, wie nennt man das, psychokinetisch aufgeladenes.
Telekinesisch.
Siehste, vertraue nie der Wikipedia. Hier steht auch Psychokinetik oder heißt das telekinetisch auf Deutsch?
Ich glaube, es ist relativ
telekinetisch. Telekinetisch kann man schon.
Und der Begriff Telekinese, ja.
Es war auch dieses, sie stecken das Alien unter Anführungszeichen in eine Perücke und Kleid. Das haben wir auch in E.T. gesehen. Also das war.
Und dann haben wir die Szene, wo dann die Kinder nachts an irgendwelchen Bahngleisen entlang wandern. Das ist dann direkt aus Stand By Me übernommen. Und so ist ja wirklich, ja.
Ja, und du hast das Monster, das sich in mit Menschen sich fortpflanzt, indem es sich in Menschen hineindingst, wie in Alien, und du hast den angezündete Monster wie in Nightmare on Elm Street, und du hast, also ich meine, ja, wie ich meine,
mysteriöse Rauschen aus dem Walkie-Talkie, und ich habe nur noch gewartet, dass einer vor dem flimmernden Fernseher dann vielleicht auch noch steht.
Und sie saß doch vorm Fernseher.
Oder saß sie sogar, ja, ich habe mein Gedächtnis ist ja nicht so, ich habe es vor 4 Wochen oder wann gesehen. Wieso hat es jetzt dann das nochmal 8 Teile gebraucht? Oh, man kann das ja machen. Ich möchte ja als Beispiel, wie man es vielleicht besser macht, den Film Super 8 dagegen halten von Abrams,
der ja eigentlich die 0-0-0. Also da
ja, das lass ist mich doch genau der mal Punkt. Ausreden, Jens.
Ich möchte aber an der Stelle reingrätschen, weil es ist genau das Gleiche, kann man nämlich Super 8 genauso vorwerfen, oder es wurde ihm auch vorgeworfen. Und bei Super 8 bin ich null reingekommen, obwohl es genau das Gleiche versucht, an was man jetzt eben Stranger Things unterstellt. Und ich glaube, das ist einfach von individuell unterschieden, bei wem das sowas funktioniert oder eben nicht. Genauso wie manche eher die Gremlins in den 80ern gut fanden oder die Critters in den 80ern. Deswegen auch nochmal von meiner Seite danke für die Erwähnung von diesen rollenden Dingern. Ich meine, die 80er haben sich ja in den 80ern schon selbst kopiert, also diese 80er-Erfolgsrezepte, dieses übermäßige Kopieren kam ja in den 80ern wieder auf, also dass sich jetzt die Kopiererei, dass ich diese Serie das vorwerfen lassen muss, finde ich ein bisschen ungerecht, weil der Unterschied ist wirklich die Länge, also deswegen will ich auf diese 8 Stunden hinaus, ich glaube, das wäre spannender, wenn wir uns in der Richtung bewegen. Und Super 8 kann ich nicht häufig genug dissen, weil ich fand den wirklich so, wie Markus Stranger Things fand.
Ich darf doch vielleicht trotzdem sagen, warum ich Super 8 gut fand, im Gegensatz zu Stranger Things.
Das und wird man ja wohl noch sagen dürfen. Nein, nur rausschneiden.
Rede weiter, Markus. Nämlich zumindest den Eindruck, dass da im Ansatz versucht wird, irgendwie solche Elemente auf eine neue Art zu kombinieren oder irgendwie was Eigenes reinzubringen oder halt allein diese Idee, dass dann halt die Protagonisten selber irgendwie einen Horrorfilm oder was, glaube ich, ja, so eine Art Zombie-Film halt auf Super 8 drehen, das alleine dann ja wieder ein Metakommentar ist, halt so einer Filmtechnik, die dann halt in der Zeit, wo der Film spielt, vielleicht gerade up-to-date war. Und ja, da war ich einfach vor, auch konnte ich mit den Figuren was anfangen. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie ein bisschen älter waren. Das waren ja, glaube ich, dann eher so 14-, 15-jährige Teenager. Hier haben wir jetzt so 12-jährige Pre-Teens. Da haben wir zwar auch so eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen dem, wie heißt er?
Mike
und der 11. Aber das bleibt halt dann alles noch so ein bisschen harmlos, weil die ja eigentlich noch zu jung sind für so eine richtige Liebesgeschichte. Und das hat mich zum Beispiel in Super 8 viel mehr berührt, dann diese, wie heißt sie, Elle Fanning, ist jetzt, glaube ich, auch so ein It-Girl neuerdings geworden, die da wahrscheinlich eine oder ihre erste große Rolle hatte, dann mit dem, halt mit der männlichen Hauptfigur, die sich da ineinander verlieben während dieser ganzen Geschehnisse da in dieser Kleinstadt, hat mich mehr angesprochen als jetzt hier irgendwie diesen 12-Jährigen. Ich weiß, vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt. Ich dachte, ehrlich gesagt, die ganze Zeit, warum, was soll mich jetzt eigentlich diese 12-jährigen Protagonisten interessieren? Also die haben mich jetzt irgendwie nicht so gefesselt, dass ich denen 8 Stunden irgendwie begeistert zugeschaut habe, was sie denn jetzt für tolle Abenteuer im Wald erleben.
Okay, darf ich eigentlich dann doch auch reinkriechen kurz? Weil vielleicht liegt es auch an meiner Zusammenfassung am Anfang. Darf bei Lesmer natürlich doch mindestens ein Drittel der Serie auch aus. Also wir haben den Bruder, den großen Bruder ja eben schon erwähnt, des verschwundenen Kindes, des verschwundenen jungen Kind, hört sich so sehr klein an. Und wiederum ja auch die Schwester von Mike. Ich suche gerade ihren Namen.
Nancy,
genau. Und wie heißt der
Jonathan.
Bruder?
Jonathan. Ich habe mir extra ein Diagramm gemacht mit den Verwandtschaftsverhältnissen und den diversen Love Interests. Genau. Beziehungen.
Weil diese beiden natürlich ja doch, das sind ja eben die klassischen Teenager, die ja dann eben diese Rollen übernehmen. Also da geht es ja dann eher dieses klassische Horrormotiv, auch Sex, Alkohol, Partys, Grauen. Also das spielt auf der Ebene spielt sich das ja ab. Und
aber es wird doch das Mädchen, das keinen Sex haben will, die wird doch bestraft. Ach.
Ja, das
ausgezeichnet.
Ist vielleicht, sehr gut. Vielleicht ist das ja eines der vielen kleinen Twists, wo ich sage, dass die Serie doch so ein paar Sachen ein bisschen anders macht. Aber ja,
eben, das sind eben gelungene Variationen und davon gibt es mehrere. Und das ist genau eine der, sie macht es halt nur genau andersrum, aber sie macht es anders.
Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch den Sheriff, den ich auch noch nicht erwähnt habe, der dann wiederum später zusammen mit Winona Ryders Charakter ja auch so ein Duo bildet. Also es gibt ja schon mehrere Ebenen. Es gibt eben in Anführungszeichen nicht nur diese drei 12-Jährigen.
Ja, ich fand übrigens die Teenager tatsächlich wesentlich interessanter. Ich glaube so, als dann so die Pilotkritiken oder irgendwie kamen zur ersten Folge, da stand dann immer, ich weiß nicht, ob ich dieser Handlungsstrang mit den Teenagern, wo das jetzt hinführen soll, ob wir das jetzt wirklich noch brauchen, dass dann ein Mädchen irgendwie zwei verschiedene Love Interests hat. Aber das war dann eigentlich so mit der Zeit, die fand ich eigentlich viel interessanter, jetzt diese Nancy und den Jonathan.
Vielleicht obwohl sie jetzt am Ende nichts zu tun hatten. Also sie hatten was zu tun, aber es hatte keinerlei Auswirkung. Also das war einfach nur spannend dann am Schluss.
Da gab es ja sogar beim Steve zum Beispiel, gab es ja noch fast sowas wie eine Charakterentwicklung innerhalb dieser Staffel.
Ja, bitteschön, da hast du doch eigentlich genau hier das beschrieben, nämlich, dass die eben doch was Eigenes gemacht haben, auch hier.
Ja, das ist,
und eine Variation, was du ihnen eben abgesprochen hast.
Ich würde noch nicht sagen, dass das was Eigenes ist, wenn ich neben den drei Preteens dann auch noch drei Teens habe.
Also. Nee, ich glaube, er meint, also bei Steve wäre es dann vielleicht die Entwicklung von diesem Bully-Typen, ne, die Sportskanone oder was auch immer, der eben dann doch eben nicht dieser Stereotype bleibt im Film, sondern wie glaube ich auch immer, das kommt schon sehr abrupt, finde ich dann am Ende, aber okay, trotzdem finde ich es gut, der dann diese Entwicklung durchmacht. Ne? Also das würde ich da auch hervorheben, dass das eben ja keine Kopie ist, dieser klassischen Dramaturgie oder Aufstellung, Charakterisierung.
Ich fand das super, wie der dazukam am Ende. Also das war klasse. Und eben nicht als Kanonenfutter für das Monster, sondern fast als Comic Relief, könnte man es schon fast sagen. Ne?
Ich glaube, die Duffer-Brüder, wie man sie ja nennt, haben auch da, ich habe halt ein Interview mit ihnen gehört, und da eben auch nochmal wirklich die zwei Ebenen betont, dass eben die Kinder- oder die Jugendlichen-Ebene, diese 12-Jährigen-Ebene, eben auf dieser Goonies Stand By Me Seite spielt und die Teenager halt natürlich eher diese Nightmare on Elm Street Teenager repräsentieren soll, ne? Was ja durchaus auch hinkommt. Also da sind schon eben diese zwei Ebenen, finde ich, die eigentlich fast gleichwertig sind,
würde
ich
sagen. Naja, und die dritte Ebene, die du eh schon erwähnt hast mit den Erwachsenen, das ist ja das, was den Markus eigentlich ansprechen soll, das war ja weil das deine Generation
eigentlich.
Ist.
Das und war ja am nervigsten. Ich hatte mich ja so auf bei Nonna Ryder gefreut, aber das war ja eigentlich immer nur so Panikmodus über 8 Stunden.
Naja, aber Overacting-mäßig. Trotzdem ist es der allgemein, die allgemeine, ach, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Universal Appeal dieser Serie, dass es allen gefallen kann, liegt ja daran, dass für alle Altersgruppen innerhalb der werberelevanten Zielgruppe von 12 bis 49 Leute da sind. Ja, und für dich ist der dieser Lone Wolf Sheriff, der zwar jetzt seine Probleme hat, aber trotzdem doch irgendwie kompetent ist und noch im Kontrast vor allem zu seinen Deputies besonders kompetent wirkt.
Mhm. Und die großartig gespielt von David Harbour.
Ja, und die Mutter, die ja, ich meine, wie gesagt, da kann der Jens als Vater das halt auch mehr nachvollziehen, wie das eventuell sein könnte. Also ich meine, die Möglichkeit für alle, die Movies, die Filme, die wir hier alle referenziert haben, hatten hauptsächlich immer eine Zielgruppe, die der Jens Meyer ja auch gerade schön aufgeschlüsselt hat. Die hier jetzt angesprochen werden, eben die 14-Jährigen beziehungsweise die 10- bis 12-Jährigen.
In Poltergeist gab es auch ein kleines Mädchen, eine ältere Schwester, glaube ich, und dann noch die Eltern.
Ja, aber du hast hier wirklich drei Protagonistenstränge, die sich durchziehen die ganze Zeit und es mögen die Jüngsten mögen den Großteil getragen haben und vor den Erwachsenen und den Teenagern und man kann auch jetzt sagen, wie viel Konsequenz hatten die einen am Ende und die anderen am Ende, also aber wie gesagt, die Serie ist dafür gemacht, möglichst vielen Leuten zu gefallen und den Leuten, die mit den 80ern noch was zu tun haben, sei es wie ihr, dass sie die 80er bewusst erlebt haben und die Medienprodukte aus den 80ern bewusst erlebt haben, zur richtigen Zeit. Oder so wie ich, die das Ganze erst nachgeholt haben und trotzdem Gefallen finden an dieser Zeit. Und die nächste Generation, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich einen 10-Jährigen das schauen lassen würde, aber einen, also da vielleicht Jens mit Expertise als Vater Nein. hier wieder eingreifen. Aber ich sage mal so, einen 12, 13, also tatsächlich wirklich die 15 Jahre jünger sind als ich, für die ist das auch wieder was. Das heißt, du hast hier eine riesen, wie gesagt, in der werberelevanten Zielgruppe, hast du das schön abgedeckt. Und insofern ein gutes Produkt. Und Super 8 war das genauso. Super 8 hatte halt noch das ging halt nochmal an die Film-Nerds. Ja, über die Handlungsaufbau über das Filmemachen. Ja,
hatte mehr Production Value.
Ja gut, aber es war auch ein 50 oder 60 Millionen Dollar Film und das ist halt eine, ich meine, die Serie wird auch nicht billig gewesen sein und wird auch in der Gegend spielen und ich meine, für mich, ich fand beides gut, ich fand Super 8 auch gut und für mich muss ich sagen, ich hab da keine Angst davor, mich dem auszusetzen. Ich bin generell nicht so dieser Horror- und Mystery-Fan. Aber wenn es gut gemacht ist, schaue ich es mir gerne an. Und ich habe auch keinerlei, ich habe jetzt auch nicht Fehler gezählt oder Anspielungen gezählt, während ich mir das angeschaut habe, sondern ich habe einen schönen 8 Stunden Film gesehen. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Filme sehr lang sind und wenn Serien oder Staffeln einen langen Film darstellen. Ich mag das. Und insofern konnte ich mit den 2 Stunden Super 8 gut leben, aber ich kann auch mit den 8 Stunden oder 7 Stunden Stranger Things gut leben und bereue es nicht, das gesehen zu haben.
Ich möchte gerade da was einbringen. Es liegt jetzt schon ein bisschen ein paar Minuten zurück, wo es erwähnt wurde. Ich habe ja über Twitter, wo ich euch auch ja dazu angespornt habe, darüber einen Podcast zu machen, auch mal gedacht, ganz populär sage ich den Leuten, sie sollen sich mal melden, wenn sie Kommentare oder Meinungen oder sonst was haben. Das möchte ich, da es da doch zumindest 2 Menschen getan haben, doch hier zumindest mit einbringen. Ein ganz großes Ding für viele, und das hat Blind Writer auch geschrieben, ist ja wirklich Winona Ryder. Er schreibt auch, Winona Ryder, schlimmes Overacting. Und das ist ja wirklich für viele ein ganz großer Punkt, dass sie wirklich es fast unerträglich teilweise finden. Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also ich finde, in den ersten Folgen ist das so. Ich finde, aber wahrscheinlich auch beabsichtigt, gegen Ende lässt das schon nach. Sie wird ja auch aktiver. Am Anfang sitzt sie relativ passiv in ihrer Wohnung und erlebt leichter Spoiler, wie dort sie in Kontakt treten kann.
Die haben wir jetzt schon alles verraten.
Ja, stimmt. Was sag ich? Okay, es blinkt ohne Ende. Nein, genau. Und am Ende, wenn sie mit dem Sheriff zusammen ist, mehr in die Hand nimmt, finde ich, hat es mich nicht mehr so gestört. Also am Anfang hat es mich auch extrem gestört. Weiß ich, wie seht ihr das?
Ja, die Kostüme sind ja auch dunkler geworden zum Ende hin. Da wird sie auf jeden Fall ruhiger. Da kriegt sie bei mir, vor allem bei dieser Szene, wenn sie verhört wird, so einen schlimmen Iris-Berben-Vibe. Ich weiß, das liegt aber, glaube ich, auch an den Kostümen. Aber ich habe mir in den ersten Folgen, habe ich mir vorgestellt, wie schön wäre es jetzt zum Kontrast einfach mal ein paar Minuten Vera Farmiga als Mutter, als Bates Mutter hier aus Bates Motel im Vergleich zu sehen in dieser Rolle. Ich glaube, das wäre, also dadurch ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass es mir wirklich zu viel ist, was sie gemacht hat, weil sie jeden Satz fast stottert oder anstottert, irgendein Wort drin stottert und mit den Augen rollt. Ich weiß nicht. Also es war mir in Show Me a Hero letztes Jahr schon ein bisschen zu viel, was sie gemacht hat, aber da war es auf jeden Fall besser als hier. Ich weiß nicht, kam mit ihrer Performance in dieser Serie auch gar nicht zurecht. Bis auf vielleicht die letzte Folge, so wie es Jens auch gesagt hat.
Ja, wesentlich besser war hier die andere Mutter, Cara Buono, aber die hatte auch nicht so viel zu tun.
Oh, doch, aber auch schön. Also die hat ja ihre Elternschaft wunderbar, also dass sie ihrer Tochter nicht so sehr auf die Pelle rücken will, das kommt, glaube ich, zum Beispiel super rüber. Wenn die Tochter nach diesem ersten Sex, über den sie nicht reden will, nach Hause kommt und von ihr zur Rede gestellt wird, dann steht die Tochter ja auch schon höher auf der Treppe, auch ein super Blocking in dem Fall. Sie lässt sich ja überhaupt nicht reinreden von ihrer Mutter und die versucht das auch gar nicht weiter. Die versucht dann sogar das Gleiche bei ihrem jüngeren Sohn anzuwenden. Und das ist wirklich schön ausgewogen und auch über die 8 Folgen gezeigt, wie sehr sich die Mutter darum bemüht, sich für ihre Kinder da zu sein, was man bei diesem komplett lethargischen Valium-Vater ja überhaupt nicht mitkriegt. Ne? We have to trust, we are from the government und so.
Aber also sie kriegt doch nicht mit, dass ihr Sohn da, ich weiß nicht, wie lange dauert die Handlung, eine Woche hat er da irgendwie dieses Mädchen in seinem Kleiderschrank oder unter seinem Bett versteckt. Und die Mutter kriegt
das ist ja aber nicht die Schuld der Schauspielerin. Das ist dramaturgische Schwäche des Drehbuchs, da würde ich gerne später noch drauf zu sprechen kommen, weil das Drehbuch ist nicht so toll.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, jetzt sind wir uns ja endlich doch alle mal einig.
Nein, ich möchte Winona Ryder in Schutz nehmen, weil diese Rolle... Ich meine, ich habe sie ja nie für die größte Schauspielerin aller Zeiten gehalten. Aber in dieser Rolle, keine Ahnung, Overacting hat er da geschrieben, vorzuwerfen, finde ich falsch. Weil ich meine, die Rolle, diese Ausnahmesituation, die diese Figur durchmacht, ja das irgendwie erfordert. Diese Frau hat ein Kind verloren, das kann ich mal überhaupt nicht nachvollziehen. Also jetzt, weil ich kein Vater bin. Und dann dieses plötzlich Übersinnliche, das ihr passiert, was sie jetzt nicht irgendwie etabliert wurde als eine Frau, die besonders in irgendwelchen Sphären jenseits der Realität, im Aberglauben oder sonst irgendwie verhaftet wäre und deswegen besonders auf sowas anspringen würde. Nein, aber es ist diese Hoffnung da, das verlorene Kind wieder zu kriegen. Das ist auch alles irgendwie nachvollziehbar. Und dann glaubt ihr keiner und es muss irrsinnig frustrierend sein und dieses du bist auf dich allein gestellt und weißt eigentlich eh, dass das alles super wahnsinnig klingen muss für alle anderen und sie können es nicht verstehen. Also da jetzt Overacting zu unterstellen, wenn das doch genau die Rolle erfordert oder da irgendwie stottern oder was auch immer man ihr jetzt vorwerfen will, das finde ich irgendwie überzogen.
Und ich glaube, würde sich jetzt der späte Robert De Niro auch rausreden. Das hat doch genau die Rolle erfordert.
Naja, aber ich würde Harry da doch ein bisschen auch zustimmen, weil ich auch denke, Winona Ryders Charakter soll nerven. Er nervt ja auch die anderen Bewohner. Also sie ist ja sie ist eine alleinerziehende Mutter, die zwei Jungen großzieht alleine, und sie ist verlassen von ihrem Mann, und sie ist irgendwie ein nervliches Wrack. War sie, glaube ich, schon bevor überhaupt ihr Sohn wahrscheinlich verschwunden war sie irgendwie schon so drüber. Und jetzt natürlich diese Situation verstärkt das noch. Und ich glaube, das ist schon glaubwürdig. Und dass sie eben den Zuschauer nervt, tut sie wahrscheinlich, ist vielleicht auch der Grund, dass sie die anderen Charaktere der Stadt nervt und auch auf ihre weniger subtile Hinweise, wo ihr Sohn sein könnte, auch gar nicht wirklich eingegangen wird. Also das würde ich schon ein bisschen zugute halten. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, mich hat es auch am Anfang schon genervt.
Also ich finde, das Drehbuch lässt dir da einfach auch ein bisschen im Stich und gibt dir wenig wirklich gute Szenen zum Spielen. Also außer einen auf Hysterie zu machen und Gestotter, weil sie scheint ja eine psychologische Vorgeschichte in der Richtung zu haben. Das wird ja auch mit diesem Ex-Mann in irgendeiner Form angedeutet, dass da zumindest mal was war. Und es wäre eigentlich ein sehr starkes Motiv, dass sie selber an ihrem Geist zweifelt. Das wird ja aber immer nur von anderen gesagt. Also ob es vom Ex-Mann ist, ob es von ihrem älteren Sohn ist oder vom Polizisten. Hey, vielleicht ist das nur alles in deinem Kopf. Dass es wirklich Szenen gäbe, wo sie selbst zweifeln könnte an dem, was passiert oder was passiert ist. Die fehlen einfach. Die gibt es nicht in dem Drehbuch. Zack. Niente, nichts. Stattdessen kann sie zweimal im Supermarkt stehen und anschreiben lassen, wenn sie das nächste Telefon kauft und die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist ein bisschen schade und das ist halt genau die Schwäche des Drehbuchs. Ich glaube, sie hat da mehr draus machen können. Super schön fand ich dann zum Beispiel so Details wie, wenn das Telefonkabel zu kurz ist, sie aber schon in dem Stuhl sitzt, in dem Sessel, und dann irgendwie so mit den Sessel so vorschiebt, so rein physisch. Aber das ist, sowas kann sie gut spielen, aber ja,
dafür ist gewinnt vom man halt auch gelassen. Keinen Emmy.
Ja, aber zu sagen, jemand nervt, finde ich halt ein bisschen unsensibel, ja, also ich meine.
Entschuldigung.
Und vor allem, wir hatten ja auch, ich meine, ich möchte euch das jetzt nicht unterstellen, aber es hat mich, ich habe viel mehr gelesen, Kommentare, die in genau diese Richtung gingen und die das nicht so nuanciert ausgedrückt haben, wie ihr das hier macht, und die das nicht, die Expertise, die ich weiß, dass ihr alle habt, von denen ich das nicht weiß, wo es dann schnell in diese Richtung ging, wo ich mich erinnert habe an diesen Brief oder diesen Leserbrief von der Anna Gunn, den sie in der New York Times veröffentlicht hat, wie die Leute sie hassen, weil sie eine Frau ist und dem Protagonisten, der, egal wie böse er ist, im Weg steht, und alle sagen, sie wäre nur hysterisch, und aber die ist halt auch in dieser Ausnahmesituation, und das hat mich einfach so dran erinnert, und jetzt, das will ich euch überhaupt nicht unterstellen, und ihr habt das auch völlig fair formuliert alles und völlig berechtigte Argumente gebracht.
Nein, eigentlich aber hassen auch wir viele nur andere Frauen über 40. Ja, ja, das ist ganz alles klar, Schubis. Muss man einfach zugeben.
Nein, aber ich habe halt auch viel in diese Richtung gelesen, und ich könnte mir einfach vorstellen, dass wir darauf konditioniert sind, und dass auch viele, viele Filme und Serien einfach auch so geschrieben werden, auch wieder von Männern, und dass diese Perspektive hier ein bisschen hineinspielt, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen.
Ja, da habe ich noch was Schlimmeres, aber das auch erst vielleicht gegen Ende.
Okay, nur kurz einmal, weil du auch gesagt hast, weil du nochmal mein Zitat nervig erwähnt hast. Ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Also mich hat das genervt, aber ich sehe schon auch, warum das eine Funktion erfüllt, dass mich ein Charakter nervt. Also das wollte ich nur nochmal so. Mich hat das jetzt nicht gestört, dass ich sage, ich will sie nicht mehr in der Serie haben oder so, sondern eher die Figur hat mich genervt in ihrer Rolle, wie sie das auch bei anderen tat, weil sie eben so drüber war. Ne? Also dementsprechend in der Richtung passt es wieder. Aber trotzdem gab es Schwächen. Jens hat das ja schon angedeutet, die vielleicht gar nicht dann bei ihr so gelegen haben mögen. Da stimme ich zu.
Also da hat der Polizist einfach ganz anderes, also dieser Jim Hopper Polizist, ganz andere Szenen oder vom Kaliber, wie die er wirklich toll spielen kann, hat dann einfach. Auch sowas wie wenn er mit dieser Wache am Tor von dieser Militäreinrichtung verhandelt, um halt trotzdem reingelassen zu werden, nur für ein paar Minuten. Die Szene fand ich zum Beispiel super schön. Oder auch das mit der Bibliothekarin war auch originell, dass dann die Bibliothekarin.
Er hat mehr Hintergrund bekommen. Also das ist ja auch wieder sowas, dass warum, also er hat ein totes Kind, okay, das passt in die Gesamthandlung hinein, das motiviert ihn auch. Er ist offenbar jemand, der mit jeder Frau in dem Dorf dort schläft, egal wer und wie sie aussieht und was sie tut und was auch immer. Und er hat ein Medikamentenproblem oder hat sie verschrieben bekommen, das ist ja auch eher so offen. Also er hat eine viel, viel reichere Hintergrundgeschichte und insofern passt das alles. Und das ist ja auch genau das, dass er da, warum hat sie das nicht bekommen? Also ich meine, die 10 Minuten für sie wären auch noch drin gewesen. Mhm. Weil da diese Geschichte mit ihrem Ex-Mann, das blieb ja erstaunlich platt, fand ich. Ich fand auch ihn wirklich schlecht gespielt, also ein echtes Arschloch war er dann am Schluss, ja, aber ich meine, das hat er nicht gut gespielt oder hat es nicht gut spielen dürfen. Und ja, ich meine, da ist auch wieder so ein Unterschied. Und dann ihm, wie gesagt, er hat ja Material gehabt, du hast das erwähnt, case closed, ja. Also, ich finde das unfair, ihr gegenüber.
Ich würde an dieser Stelle nochmal zurückkommen. Erstens, um noch an meinen zweiten Kommentar zurückzukommen, der genannt wurde, der aber vielleicht auch uns ein bisschen nochmal auf den Kern der Sache bringt, warum diese Serie vielleicht doch so erfolgreich ist. Der Kommentar war hier von Al Rali, der schrieb: Was ist daran so geil? Absoluter B-Movie-Plot, kaum Substanz. Sind es nur die Schauspieler und Nostalgie? Und dann hat er noch dazu gefügt: Ich find's auch geil, hab aber keine Ahnung warum.
Ich habe eine Antwort darauf.
Ja,
dann ich habe das gelesen, eben dann auch schon vor 2 Tagen, und habe mir eine Antwort darauf zurechtgelegt. Und dann habe ich heute einen Artikel gefunden, der meine Antwort nochmal zusammenfasst. Ich werde es mal in meiner eigenen Version versuchen. Aber es spielt auch in das hinein, ich werde jetzt auch Ghostbuster, das Remake, erwähnen, in diese Remake-Wahnsinn, der gerade herrscht, in diesen Sequel- und Prequel-Wahnsinn. Wir wollen doch bitte keine neuen Sachen. Wir wollen neues, wir wollen neu beschmücktes Altes. Ja, wir wollen alte Dinge in neuer Verpackung oder mit ein paar umgestellten Variablen. Wir wollen Dinge, die uns unsere Jugend erinnern, mit denen wir ein nostalgisches, also das, was er gesagt hat, Nostalgie ist sicher einer dieser Punkte, aber wir wollen auch funktionierende Geschichten und die einfach in einer anderen Form. Und das ist es, was wir hier haben. Und hier haben wir gleich eine Collage aus mehreren funktionierenden Geschichten plus der Hommage an Kindheitserinnerungen plus diesen 3 Handlungen. Und es funktioniert aus genau diesem Grund, weil es bekannt ist. Und ich glaube, der Alexander, der das Kommentar gemacht hat und nicht weiß, warum er es geil findet, ist, weil er 50 andere Filme und Serien geil fand, die hier verwertet werden, und deswegen ist die Formel automatisch, findet er das auch geil. Und wir wollen keine neuen Dinge. Wir wollen, und das in diesem Artikel werden ein paar andere Beispiele gebracht. Mr. Robot funktioniert, weil es die Handlung von Fight Club ist. Ja.
Funktioniert nicht, aber das ist meine Meinung, da stehe ich sehr alleine.
Ja, aber es oder kommt gut an. Und Dinge, die wirklich originell sind,
Game of Thrones funktioniert, weil Tolkien das gleiche vor 100 Jahren
schon mal aufgeschrieben hat. Richtig,
nein, falsch, es ist nicht Tolkien.
Ohne Hobbits halt.
Weil Fantasy funktioniert, ist egal, aber ich werde den Artikel verlinken, da sind mehr präzisere Beispiele drin. Jemand, der dafür bezahlt wurde.
Aber
sich
warum bleiben denn zum Beispiel die eigentlichen Hauptfiguren, diese 4 Jungs, deren Namen ich schon vergessen hatte, bevor überhaupt die Folge zu Ende war, die sind ja völlig austauschbar. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was die Wikipedia, die englische, jeweils für Charaktereigenschaften nennt. Der Mike, der ist intelligent and committed to his friends. Der Dustin, der ist logical, also eine intelligent, der andere logisch denkend, und ein Comic-Fan, das könnte man, glaube ich, auch über alle 3 sagen, genau wie die auch ja alle Rollenspiel- und Homecomputer-Fans sind. Und der Lukas, der ist bold, independent and charismatic. Also was bitte sind das? Da gibt es ja keine Unterschiede zwischen diesen Eigenschaften.
Na sicher!
Also ich muss auch kurz noch, also das, Markus, dass du jetzt, sagen wir mal, die drei Hauptcharaktere als größte Schwäche siehst, wahrscheinlich, also habe ich schon das Gefühl, dass du da sehr recht alleine da stehst, zumindest bei denen, die Serie gucken. Also was ich so lese, sind die ja doch schon für die meisten die Stars auch. Ne? Also,
und es ist sträflich, Eleven oder L rauszulassen.
Ja, das wollte ich auch sagen.
Gerade Millie Bobby Brown fantastisch spielt. Also dieses Mädel spielt mit einem, mit einem Wortschatz von 20, den sie in ihren Sätzen bekommt, unglaublich viel und intensiv. Und ich glaube, die ist die eigentliche Hauptfigur dieser ganzen Serie.
Deswegen wollte ich auch eben schon sagen, dass sie noch überhaupt, ich glaube, mit keinem wirklichen Satz bislang erwähnt wurde. Das ist auch schon sträflich für uns. Das stimmt, ne? Also sie gehört ja auch dazu.
Wieder gut.
Aber schon auch diese drei Typen, da ist es, glaube ich, wirklich so, dass die genau diese Stereotypen von dieser Jungs-Gang erstmal, um Eleven erstmal außen vor zu lassen, widerspiegeln, die wir auch ebenso kennen. Also Stand By Me oder ich denke, musste auch an unsere ganzen Hörspielkassetten denken, ne? Fünf Freunde bis drei Fragezeichen und TKKG. Es gibt einmal diesen Jungen, der irgendwie so ein bisschen der Boss ist, der so, den alle mögen, der so, wie sagt man denn? Ja, so alles unter Kontrolle hat, irgendwie so ein bisschen.
Anführer.
Ja, Anführer, genau. Dann gibt es halt eben den bisschen dicklichen, sympathischen, der immer einen coolen Spruch hat und am liebsten Pudding irgendwo sucht, aber wenn es drauf ankommt, eben doch auch den anderen klar machen kann, worauf es ankommt.
Ja.
Und er ist ja eigentlich, und dann gibt es halt
eben... Der den tollsten Dialog hat, glaube ich, auch mit seinem Lehrer, ne? Wenn der fragt, wenn es um diesen Isolationstank geht, ne? Und der Lehrer fragt, what is it for? Und seine Antwort, fun, ist einfach, nimmt man ihm ab. Ne?
Und das ist das denn, ne? Und Lukas ist dann eher doch der Zweifler oder vielleicht auch ein bisschen, wie ihr schon sagt, der logische.
Ne, der ist bold und independent, der andere ist ja logical. Da fängt es ja schon an, dass man denen gar keine klaren Charaktereigenschaften zuweisen kann.
Ja, okay.
Der Lukas ist dann eher der Peter Shaw in deinem Bild, der draufgängerische. Der will ja dann, glaube ich, auch irgendwann mal auf eigene Faust dann da irgendwie jetzt alleine gegen die bösen Mächte antreten und genau. So weiter.
Also ich will nur, also natürlich sind das, die drei sind schon sehr Stereotype eben, Eleven macht das dann eben wieder ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist schon mit dem sich die meisten identifizieren können und was vielleicht auch so ein Punkt ist, warum eben viele diese Serie so toll finden, weil es eben genau an diese Kindheitsfiguren und Charaktere erinnert, die es vielleicht in der Form auch schon lange nicht mehr gibt. Eben diese Abenteuer-Kinder-Geschichten, ne? Diese klassischen.
Ja, das sind genau diese Leute, die mit 40 immer noch, ich höre immer die drei Fragezeichen zum Einschlafen, das finde ich so schön, das ist immer so schön simpel gestrickt und da bin ich nach 10 Minuten wunderschön weggeschlafen und deswegen kaufe ich mir dann auch immer noch Folge 186, wo die inzwischen dann schon 45 sind, die Sprecher, oder 50, ich weiß nicht, wie alt die inzwischen sind.
Ja, also diese 11-, 12-Jährigen sind, also die Darsteller sind jetzt 11 und 12 und die spielen das mit einer Energie und so überzeugend. Also ich finde, die sind großartig besetzt und spielen fantastisch mit diesem Material. Also
ja, mit da dem wenigen ich, Material, was sie da bekommen haben.
Ja, aber haben sie es. Es gibt da für mich auch Logiklöcher oder schwierige Sachen. Wenn das den Millennium Falcon zweimal fallen lässt, und das ist Mikes Millennium Falcon. Also wenn einer meinen Millennium Falcon damals hätte fallen lassen in meinem Zimmer, hätte ich, also da wäre erstmal Alarm gewesen. Also das sind Logiklöcher in der Dimension, die ich da ausmachen kann bei denen, aber
das war die einzige Szene, wo wirklich mein Herz mal erwärmt war, weil ich genau diesen Millennium Falcon hatte.
Ja, das ist viel, viel toll beobachtet ist dann aber auch sowas, dass wenn Mike in seinem Zimmer, also dann eben nicht im Keller, sondern mal in seinem Zimmer, Eleven sein Spielzeug zeigt und das Mädchen einfach das komplett sofort das Interesse verliert, ist wunderbar beobachtet, weil das eben langweilig ist, von Jungs das Lieblingsspielzeug gezeigt zu kriegen. Ich meine, das ist schon gut beobachtet, dann auch schön geschrieben und schön gespielt. Also
ich glaube, Markus hat in dem Moment abgeschaltet, wo du gesagt hast, langweilig ihr Lieblingsspielzeug erklären. Da hat Markus nicht dazugehört.
Ja, so ging es uns ja damals auch, ne? Ja,
so also geht's mir immer
heute
noch.
Eigentlich. Ja, also,
genau. um es mal nochmal aufs Persönliche runterzubrechen, weil hier immer natürlich, wir ja sehr analytisch immer sprechen und einzelne Sachen raussuchen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich diese Serie vorschlagen würde zu besprechen. Ich habe die wirklich angefangen zu gucken mit meiner Freundin zusammen, einfach nur um sie zu gucken. Und habe mich da wirklich auch komplett drauf eingelassen, ohne das zu sehr zu hinterfragen. Habe dann eben auch bei mir durchaus gemerkt, dass sie durchaus einen Sog, es ist so ein warmer, einfach so ein warmes, wohliges Gefühl, ne, wenn man sich darauf irgendwie einlässt. Ne?
Das ist wirklich so das Landliebe-Gefühl. Das ist der gleiche Grund, warum Leute diese Geheim- und Gartenzeitschriften abonnieren wahrscheinlich. Die Sehnsucht nach der heilen Welt, wie es früher in der Kindheit gewesen ist.
Trotzdem finde ich es interessant. Wir haben über Reikos Artikel auf Moviepilot kurz angedeutet. Da wird auch ein bisschen, wird auf diese biederen 80er Jahre ja auch und diese konservative Seite angespielt. Das in der Serie finde ich auch ein bisschen gebrochen wird, zum Beispiel eben bei Winona Ryders Charakter. Es ist nun mal eine alleinerziehende Mutter und die Familie ist zerrüttet im Gegensatz. Also das heißt, dieses Familienbild, was man sonst aus den 80ern hat, ist da ja nicht vorhanden. Und bei Mikes Eltern, wo du schon seine Mutter so löblich erwähnt hast, hatte ich eigentlich auch immer nur das Gefühl, die sind irgendwie komplett abwesend. Also die sind eigentlich so überhaupt nicht richtig da. Na, da habe ich jetzt schon mal zum Beispiel dieses Familienbild ein bisschen gebrochen gesehen eigentlich darin. Oder halt eben vor allen Dingen in Eleven, in dem Charakter, der natürlich wirklich ein extrem starker Mädchenfigur ist, die aber auch nochmal optisch eben mit diesem Mädchen-Ding bricht. Dadurch, dass sie rasierte Haare hat und aber so viel über ihr Gesicht, ne, und ihre Mimik ja einfach hinkriegt, dass es ja echt faszinierend ist. Auch da sehe ich eben eine Entwicklung oder einen Cut zu diesen klassischen Stereotypen-Figuren. Und nicht zuletzt die Schwester von Mikey ist es, ne? Die ja auch erstmal so als klassisches pubertäres Mädel, Jungsparty und Cheerleader ist sie, glaube ich, nicht, aber so vom Prinzip her ist. Aber doch am Ende ja doch eigentlich die, wie man so diejenige ist, die Knarre hat, die schießen kann und die eigentlich eben der Badass von dem Duo ist, ne? Also da sehe ich schon immer so kleine Brüche, die, man könnte auch sagen, das ist mittlerweile, ist so ein Zeitding, Zeitgeist-Ding vielleicht auch, aber da sehe ich eben schon, dass es kleine Sachen sind, die bewusst anders sind.
Und wer erklärt mir jetzt, was eigentlich dieser ganze Hokuspokus mit dem Geheimlabor und der Regierungsverschwörung, wurde das eigentlich jemals aufgeklärt, was jetzt, wie jetzt das Monster mit diesen Experimenten zusammenhängt und was, das ist ja eigentlich alles nur ein riesiger MacGuffin, um irgendwie die Handlung in Gang zu bringen, oder nicht?
Jein, also da hängt schon mehr drin, also der im Plot, vom Plot her ist das ja so ein, was die auch wunderbar auf Mikrofilm in der Bibliothek einfach alles problemlos nachlesen konnten, fast. Experimente mit LSD in Isolationstanks, die dann eben zusätzliche weitere Gehirnfunktionen freisetzen, ermöglichen. Es ist wieder die Angst eigentlich oder das Untersuchen von Drogen, nur halt minus Lovecraft, wie es in den 80ern sonst eigentlich auch eher übrig war. Also das fehlt einfach so ein bisschen.
Aber das Monster hat mich schon ein bisschen an Lovecraft erinnert, oder nicht?
Ja, aber nur marginal. So leicht, also es fehlt einfach dieses der Wahnsinn fehlt einfach. Und dieses, um das ganze Portal- und Gate-Getool zu verstehen, je mehr man es versteht, desto wahnsinniger wird man auch dabei. Also dieser Lovecraft-Touch fehlt diesem Ding hier komplett.
Familienfreundlicher Lovecraft-Touch vielleicht.
Ja, deutlich familienfreundlicher. Einerseits und andererseits auch wieder nicht, denn geht man das Ganze mal eher von einer psychoanalytischen Ecke an, dann wird was ganz anderes von diesem Militärkomplex untersucht, nämlich die weibliche Menstruation. Weil wann immer die gute Eleven irgendwas telekinetisches oder telepathisches, wie auch immer, macht, blutet sie aus der Nase, ne? Aus dem linken Loch, immer. Und ist dann ganz verausgabt. Und das ist die Nummer, die erforscht wird. Und wenn sie dann, wenn es drum geht.
Bitte was? Ne,
ich weiß schon, warum ich nicht Filmwissenschaften studiert habe.
Ich bin begeistert.
Das ist einfach nur das Psychoanalytische. Also wenn man da in der Richtung ein bisschen weitergeht, wird das richtig spannend von der Lesart.
Okay, dann ja, ist nämlich kann man machen, aber muss ja nicht.
Wenn heute stellen wir Kontakt her, dann geht es nämlich eigentlich Schwangerschaft und sie öffnet dann das Gate. Ne? Das okay. Sagt ihr auch. Also, I'm sorry, I opened the gate. Das ist dann halt wirklich, jetzt ist jemand geschlechtsreif. Und ich meine, und das geht in, wird im Prinzip auf allen drei Ebenen durchgespielt, sowohl einmal eben auf dieser Kinderebene, auf der Jugendlichen-Ebene und der Erwachsenen-Ebene kann man das durchgehen. Und das ist ein echtes Armutszeugnis, weil es eben doch wieder heißt, dass die Männer die Entfaltung der weiblichen Sexualität mit aller Macht zu versuchen zu unterdrücken. Militärisch und Polizei, alle.
Okay. Wir verlinken dann Ebenen. Auch den Psychologie heute Artikel, wo der Jens diese Theorie gefunden hat. Also okay. Matthew Modine forscht eigentlich im Auftrag der Regierung in einem unterirdischen Geheimlabor an der weiblichen Menstruation. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, was es mit dieser Gebärfähigkeit und mit weiblicher Sexualität an sich hat.
Und dabei kommt dann zufällig ein Alien aus dem Paralleluniversum dann durch irgendein Tor in unsere Welt.
Das ist die Angst vor Nachwuchs. Das ist wieder mal die Angst wirklich vor eigenem oder vor Nachwuchs. Was in dieser Gebärmutter, in diesem komischen Bauch bei Frauen, was kann da heranwachsen auf der anderen Seite? Das ist
Upside Down Angst nämlich.
Haben. Ah, Upside Down, weil der Embryo ja mit dem Kopf nach unten im Mutterleib schwebt.
Genau.
Okay, darf ich eine andere Lesart anbringen?
Also,
weil die wesentlich simplere Lesart ist, wir wissen, Fakt, dass im Kalten Krieg mit allerlei dummen Sachen experimentiert wurde vom Militär. Und
Männer, die auf Ziegen starren.
So wollte ich gerade sagen, die lustige filmische Umsetzung davon ist Männer, die auf Ziegen starren. Genau. Und das hier ist halt eine eher Science-Fiction, Fantasy, mystischere Umsetzung. Wir haben mit Drogen experimentiert, wir haben jetzt nicht mit der die Nachkommen, also das Kind eines Versuchskaninchens hat tatsächlich Fähigkeiten erlangt, hier sind wir jetzt im Fantasy-Bereich. Diese Fähigkeiten sind nicht nur, versuchen wir militärisch einzusetzen, indem wir Leute, Feinde versuchen zu finden, Feinde versuchen zu töten, wahrscheinlich wäre dann der übernächste Schritt gewesen. Völlig nachvollziehbar und blöderweise haben wir aber irgendwie ein Portal zu einer anderen Dimension. Es hätte auch ein Portal zu einem anderen Planeten sein können, was auch immer. Wir haben ein Portal aufgemacht und jetzt müssen wir A, das vertuschen und B, bekämpfen, was wir hier getan haben. Und blöderweise schaffen wir das nicht militärisch zu containing, also einzugrenzen, sondern
einzudämmen,
sondern es kommt frei, wir müssen das Ganze vertuschen, da heißt jetzt plötzlich Verschwörungstheorien, auch super populär, immer noch und immer schon gewesen und du kannst, ob du jetzt da weibliche Menstruationsforschung hineindenken willst, ja oder nein, aber ich meine, das ist einfach...
Wird von Blut angelockt und so, ja.
Genau, doch. Also ist okay, kann man machen, aber ich meine...
Da habe ich gelesen, das wäre eine Anspielung auf den weißen Hai, dass das Monster von sicher. Blut angelockt wird.
Ich habe aber, ich finde es gut, was Jens gesagt hat, wenn Eleven ja auch, die Vorbilder sind ja Firestarter, Feuerteufel von Stephen King unter anderem und natürlich Carrie, ne, für die Figur auch so ein bisschen. Mhm. Und Carrie ist natürlich eine essentielle Szene, wenn sie ihre Menstruation bekommen. Ne? Also dementsprechend könnte man von dieser Idee auf deine Lesart kommen. Vielleicht haben sie das gemacht. Ich finde es super. Wer bis hier in den Podcast durchgehalten hat, bis zu deiner Theorie, der wurde belohnt. Sag ich jetzt mal. Ich wurde belohnt.
Und mit dieser Theorie qualifizieren wir uns endgültig oder zumindest ein Teilnehmer für den nächsten Podcast von Quitic.de. Ich glaube, wir haben jetzt alle wilden Theorien ausbuchstabiert, oder gibt es noch was Wichtiges zu sagen?
Also Matthew Modine, also einer der schönsten Tweets, den ich gelesen habe, war von Brett Ehrlich, so einem US-Moderator, der halt auch meinte, oder sein größter Chill und 80er Flashback war eigentlich immer, wenn die Einblendung von And Matthew Modine im Vorspann. Und das ging mir ähnlich. Also wenn 80er Jahre, dann hatte ich den an dieser Stelle und Ich finde, der gute Mann ist wirklich verheizt worden, weil der hat auch nichts zu spielen gekriegt. Wirklich, außer einfach nur aufzutauchen. Und also irgendwann war mir klar, okay, er ist es wirklich, er spielt mit, jetzt mit weißen Haaren, und aber er hat nichts zu spielen.
Wir wissen auch nicht, ob er draufgegangen ist am Schluss. Also das sehen wir ja auch nicht.
Ja, vielleicht ist er nicht tot.
Ja, das ist ja auch
ein bisschen angeknabbert.
Ich sage ja, das ist eins von diesen offenen Enden, die uns die Möglichkeit geben, ein Sequel zu sehen, das nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist, sondern das schon irgendwie logisch ist und auch noch genügend Figuren über sind, nämlich eigentlich alle Figuren über sind. Wie gesagt, mit Matthew Modine, mit dem Bösewicht halt als Fragezeichen.
Das war das serielle Quartett.
Präsentiert von fortsetzung.tv.